Morgen. Guten Morgen auch an den Bildschirmen, Geräten zu Hause oder unterwegs irgendwo. Schön, dass wir zusammen hineinschauen können in das, was Jesus tut in der Gemeinde weltweit. Und ich habe für heute Morgen für die... Haben wir irgendwas? Ja, wir haben irgendwas. Okay. Ich habe gewählt für die Predigt heute Morgen das Thema Stärkt eure Herzen. Einfach mit Blick auf das, was wir momentan alle erleben, ob das die globalen, die nationalen Schwierigkeiten und Herausforderungen sind und auch Bedrängnisse, die wir so erleben oder vielleicht auch im privaten Bereich. Worum geht es, dem Herrn am allermeisten? Zuerst mal möchte ich euch sagen, wie wichtig eure lokale Gemeinde ist. Es ist so ein Segen, nicht nur, dass wir frei zusammenkommen können, unbedrängt, ohne Furcht, dass irgendjemand hier diesen Gottesdienst überfallen könnte, sondern wir haben ja auch die Möglichkeit, uns unter der Woche zu treffen, völlig gefahrlos. Nein, ich muss immer wieder dran denken, wenn du in Not bist, wo findest du Hilfe? Du gehst in deine Gemeinde, du gehst vielleicht zum Pastor oder zu jemandem anderen aus der Gemeinde, du findest jemand, der mit dir betet. Wo bekommst du das Wort Gottes? Jeden Sonntag. Und einen Pastor oder andere Verkündiger, die vor den Herrn warten darauf, dass der Herr zu ihnen spricht, ihre Herzen vorbereitet, damit sie dann am Sonntagmorgen eine gute Botschaft an die Gemeinde weitergeben können. Wo finden wir Unterstützung, wenn wir einen Durchhänger haben? Wo finden wir Worte der Ermutigung? Wahrscheinlich am allerwenigsten am Arbeitsplatz oder irgendwo im Alltag, aber hier in der Gemeinde, wo jemand ein freundliches Wort für dich hat, der dich auferbaut, der dich ermutigt im Glauben. Wenn du persönlich in einer Durstphase bist, wendest du dich nicht an die Süddeutsche Zeitung, sondern dann sagst du, Herr, bitte rede zu mir, sprich zu mir und vielleicht findest du einen Bruder oder eine Schwester oder deinen Ehepartner, der mit dir betet, um Jesus zu suchen. Warum sage ich das? Einfach damit uns bewusst ist, was für einen riesigen Schatz wir mit so einer lokalen Kirchengemeinde haben. Und ich sage das ganz bewusst heute Morgen, weil wir in Situationen reinschauen, in Ländern, wo das für die Christen alles andere als selbstverständlich ist. Es ist für sie eine dauerhafte Bedrängnis, die sie erleben. Und deshalb dieser Aufruf vom Wort Gottes her, stärkt eure Herzen. Ich habe das gegründet auf Jakobus 5 und wir schauen da auch noch etwas weiter hinein. Jesus sagt das so, wenn ihr aber diese Dinge, nämlich Kriege, Bedrängnis, Seuchen, Schrecken, Erdbeben, wenn die anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Wenn Schwierigkeiten auftreten oder wenn wir nicht dahin kommen, wo wir gerne auch geistlich hinkommen möchten, lassen wir leicht den Kopf hängen. Und hier gibt Jesus die direkte Aufforderung, hebt eure Häupter empor. An anderer Stelle, Matthäus 24, da weist er darauf hin, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu, erschreckt nicht. Das war ja schon eine Riesenherausforderung. Und viele von uns sind erschrocken, als das, was geschehen ist mit dem Angriff auf die Ukraine, dann uns klar gemacht hat, das könnte jederzeit auch unser Land, uns persönlich treffen. Dinge, die wir als sicher geglaubt haben, könnten von heute auf morgen sich fundamental ändern. Und Jesus fährt hier fort in Matthäus 27, seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich, Hungersnöte, Erdbeben da und dort. So, und dann zählt er all diese Zeichen auf. Wir sind, meine ich, mitten in diesem Geschehen. Und Jakobus drückt das so aus, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Habt auch ihr Geduld, ich gehe da später noch ein bisschen tiefer drauf ein, bedeutet eigentlich übersetzt hart aus. Das Bild, das hier im Griechischen gegeben wird, ist lange in einer Situation auszuharren. Wir haben uns angewöhnt in unserer Gesellschaft dieses Quick Fix. Also hier ist das Problem, da wird es präsentiert, 5 Minuten später ist die Lösung da. Oder ich bestelle irgendwas, Amazon Prime bringt mir das dann am nächsten Tag. Keine Schleichwerbung, sondern einfach nur nackte Tatsache. Und viele andere Dinge, wo wir erwarten, dass Dinge sich sehr schnell regeln lassen. Und lange in einer schwierigen Situation auszuharren, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Die weltweite Situation. Wie immer im Januar hat Open Doors den Weltverfolgungsindex veröffentlicht, die Länder oder die Liste der 50 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Und wir können sagen, die Verfolgung ist gleichermaßen hoch im Vergleich zu den letzten, zum letzten Jahr und auch zu den letzten Jahren. Die Anzahl der betroffenen Christen, wenn wir es weltweit betrachten, dann sind das 360 Millionen. Und das möchte ich jetzt sehr sorgfältig formulieren, 360 Millionen Christen, die einem sehr hohen bis extremen Maß an Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Also wenn ihr die Karte hier so seht, wir sehen, neben dem Grau sind das zwei Farben, die auftauchen, Rot und Orange. Wenn ihr euch erinnert, noch vor 2 Jahren, 3 Jahren war es so, dass wir 3 Farben auf dieser Karte hatten. Das war eine hohe Bedrängnis, eine sehr hohe Bedrängnis und eine extreme Bedrängnis und Verfolgung, in denen Christen ausgesetzt sind. Jetzt sind wir inzwischen bei 50 Ländern, in denen ein sehr hohes Maß oder ein extremes Maß an Bedrängnis vorliegt. Ist es so, dass die Verfolgung zunimmt an Intensität? Das ist so. Und ich kann heute Morgen nur einen ganz kleinen Ausschnitt, und ich möchte auch euch heute Morgen gar nicht irgendwie beschweren im Sinne von bedrücken, dass wir jetzt viele schlechte Nachrichten hören, aber es gibt sehr viele schlechte Nachrichten. Und wenn wir diesen Gottesdienst heute Morgen und diese Prämisse stellen, stärkt eure Herzen, dann ist das Allerwichtigste, dass wir unsere Glaubensgeschwister, die in dieser Situation sind, dass wir ihnen helfen, dass sie ihre Herzen stärken. Denn das ist das, was am ehesten versagt, dass nämlich Angst aufsteigt. Glaube kommt aus dem Herzen, lehrt uns das Neue Testament. Und wenn Angst den Platz von Glauben einnimmt, dann haben wir eine furchtbare Erwartung des Zukünftigen. Wenn aber Glaube den Platz von Angst einnimmt, dann schauen wir auf dem, der Himmel und Erde gemacht hat und von dem unsere Hilfe kommt. Dann schauen wir auf den lebendigen Gott, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Dann merken wir, wie unsere Herzen gestärkt werden. Und das ist das, was unsere Geschwister brauchen, dass wir ihnen helfen mit unseren Gebeten, dass sie ihren Blick trotz dieser Bedrängnis auf Jesus richten können. Ein paar Fakten zu diesem. Das sind jetzt also die 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Darüber hinaus gibt es 26 weitere Länder, in denen sie ein hohes Maß an Verfolgung erleben. Und das macht dann zusammen 360 Millionen Christen. Euch ist vielleicht aufgefallen, ausgenommen an dem Tag oder in den Tagen, in denen Open Doors diesen Weltverfolgungsindex veröffentlicht, dass wir relativ wenig in den Medien über diese internationale Situation hören. Kaum, dass eine Zeitung darüber berichtet, in den Nachrichten hörst du ganz, ganz wenig, außer wenn wie letztes Pfingsten in Nigeria dann direkt am Pfingstgottesdienst eine Kirche überfallen wird. Dass so eine Meldung schafft es dann in die Zeitung, weil sehr viele Christen ermordet wurden während dieses Gottesdienstes. Zudem kam dann noch dazu, dass es zum ersten Mal im Süden von Nigeria war, dass eine Kirche in der Weise überfallen wird. Nigeria ist erneut das Land mit dem höchsten Gewaltaufkommen gegen Christen. Ich weiß, ich habe darüber schon letztes und vorletztes Jahr gesprochen und ich muss es heute Morgen nochmal sagen, weil unsere Geschwister unsere erhobenen Hände brauchen. Unsere Hände, die im Gebet vor Gott zum Himmel erhoben sind oder auch gefaltet sind, wie auch immer du betest, wo wir eintreten dafür, dass der Herr ihre Herzen stärkt. Letztes Jahr etwa nur von dem, was Open Doors dokumentiert hat, 5600 Christen wegen ihres Glaubens ermordet. Wir rechnen in dieser Statistik nur die Christen, wo wir wissen, sie wurden explizit ermordet, weil sie Christen sind, wegen ihres Glaubens. Im Gottesdienst, zu Hause aufgesucht, direkt zu Hause entschossen, entführt und dann ermordet. Gibt viele Situationen. Jetzt IS hat, was Nigeria angeht, ein Video veröffentlicht, wo sie 20 Christen vor laufender Kamera erschossen haben und das dann praktisch im Video dann als Botschaft an die Christen in der ganzen Welt formulieren und sagen, das ist eine Warnung an die Christen in der ganzen Welt, euch wird es genauso gehen. Also die Gewalt, mit der Christen in Nigeria konfrontiert sind, ist ganz enorm. Von den 5600 Christen letztes Jahr waren es mehr als 5000, die alleine in Nigeria ermordet wurden. Das heißt, das sind am Tag etwa 15 Christen. Und wenn du das umrechnest auf unser Land und sagst, jeden Tag werden 15 Christen ermordet und du liest dann nachher, es ist kein Raubmord, es ist nicht irgendein ethnischer oder sozialer Konflikt oder militärischer Konflikt, sondern diese Menschen werden ermordet wegen ihres Glaubens, dann weißt du, es ist ein sehr schwerer Angriff auf die Gemeinde Jesu. Und wenn wir lesen oder heute Morgen uns damit beschäftigen, stärkt eure Herzen, dann möchte ich uns nochmal erinnern an Epheser Kapitel 6, wo es heißt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt an dem bösen Tag. Nicht jeder Tag ist ein böser Tag, aber die Angriffe, die sind jeden Tag da. Und liebe Brüder und Schwestern, ich kenne ja euer Gebetsleben überhaupt nicht, aber eines möchte ich uns schon mitgeben heute Morgen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir haben aber einen Feind, der ein Ziel hat und das ist die Auslöschung des Evangeliums in all diesen Ländern. Und warum will der Feind des Evangeliums die Stimme des Evangeliums in diesen Ländern auslöschen? Christenverfolgung hat nur ein Ziel, die Stimme des Evangeliums, also die Stimme der Kirche, die das Evangelium verkündigt, in diesen Ländern auszulöschen. Wozu? Damit niemand mehr das Evangelium hört und niemand so gerettet werden kann. Und es gibt auch für den Widersacher keinen anderen Plan, kein anderes Ziel hier in Deutschland. Er will nicht, dass die Menschen das Evangelium hören. Und wenn wir merken, dass wir darin nicht in dem Maß tätig sind, wie wir uns selbst das wünschen und wissen, dass es richtig ist, das Evangelium den Menschen zu bringen, die es nicht kennen, dann wissen wir, das ist der Widersacher, der aufhält. Und es gilt uns, diesen Widerstand zu überwinden und das Wort Gottes hier in die Stadt und in die ganze Umgebung hineinzutragen, damit Menschen gerettet werden. Wir schauen uns mal unterschiedliche Situationen an. In Indien ist derzeit eine Bedrängnis, die so schlimm ist wie für Christen wie seit Jahren nicht mehr. Präsident Modi ist jetzt seit 2014 an der Macht, Narendra Modi, ihr kennt den Mann, der immer so schön freundlich in die Kameras lächelt, der aber sehr stark die Christenverfolgung in Indien begünstigt, wenn er darauf angesprochen wird in der Öffentlichkeit, vor laufenden Kameras, von Journalisten, von Politikern, dann sagt er, in Indien gibt es keine Christenverfolgung. Das sind, ich zeige euch nur zwei Beispiele, das war jetzt im September. Wir haben in Indien sogenannte Anti-Bekehrungsgesetze. Wir haben 29 Bundesstaaten, in 11 Bundesstaaten gibt es diese Anti-Bekehrungsgesetze. Das heißt, Christen ist es verboten, mit der einheimischen Bevölkerung, mit der hinduistischen Bevölkerung über das Evangelium zu sprechen. Und wenn sie das doch tun, können sie angezeigt werden wegen unerlaubter Missionierung, eben wegen dieser eingerichteten Anti-Bekehrungsgesetze. Im Dezember gab es eine Beratung dort in der Regierung in Indien, diese Anti-Bekehrungsgesetze von den 11 Bundesstaaten jetzt auf ganz Indien auszuweiten. Das heißt, das würde es Kirchengemeinden sehr schwer machen, fast unmöglich machen, das Evangelium dort im Land weiterzugeben. Es kommt ja noch dazu, jede karitative Tätigkeit, alleine wenn ich meinem Hindu-Nachbarn vielleicht helfe, egal, muss nicht mal eine karitative Tätigkeit sein, das kann einfach nur eine ganz normale, alltägliche Hilfestellung sein. Ich helfe ihm, seinen Baum zu beschneiden oder sein Auto anzuschieben oder irgendetwas. Das könnte schon als Missionsversuch gewertet werden. Ich mache das ja nur, um ihm dann nachher von Jesus erzählen zu können, damit er sich bekehrt zum christlichen Glauben. Also dergleichen sind die Anzeigen dort. Und wenn es natürlich dann karitative Tätigkeiten sind, und sehr viel karitative Tätigkeit wird von den christlichen Gemeinden in Indien geleistet, also Speisung von weißen Kindern, von Witwen, medizinische Hilfsdienste und vieles, vieles mehr. So, und all das steht in Gefahr, als Missionierungsversuch dann eben angezeigt zu werden. Und das Bild, das ihr hier seht, da geht es um etwa 50 Pastoren, die verhaftet wurden im September, weil sie Menschen mit dem Evangelium versucht haben zu erreichen, beziehungsweise weil sie genau solche karitativen Tätigkeiten ausgeübt haben. So, das heißt, sie werden angeklagt und wie wir hier lesen, letztes Jahr waren das 1711 Christen, die auf die Art und Weise, es wird etwas behauptet, sie werden zur Polizei gebracht, sie werden ins Gefängnis gesteckt, erstmal eine ganze lange Zeit ohne irgendeine Anklage und dann ohne irgendeinen Prozess verurteilt, eben dann auch für mehrere Jahre, wo sie im Gefängnis zu bleiben haben. Und nicht nur, dass sie verurteilt werden, sondern, wie wir hier sehen, das ist ja ein Ausschnitt aus der Zeitung, ihre Bilder wurden in der größten regionalen Tageszeitung veröffentlicht, dazu dann auch ihre Namen, sodass extremistische Hindus wissen, wo sie diese Pastoren und ihre Familien finden und ihre Kirchengemeinden finden, um dann entsprechend gegen sie loszuschlagen. Und wie das dann aussehen kann, das sehen wir hier auf diesem Bild, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, auch das ist kurz vor Weihnachten letztes Jahr geschehen, wo es Angriffe gab auf etwa 15 bis 20 Dörfer und Christen dort aus ihren Häusern vertrieben wurden, ihre Häuser zerstört wurden, Kirchen zerstört wurden und mehr als 1000 Christen mussten praktisch aus ihren Dörfern fliehen, mussten, in Indien ist es auch kalt im Dezember, mussten unter freiem Himmel übernachten für mehrere Tage und das Ganze hatte sich aufgebaut über mehrere Monate. Christen wurden boykottiert, sie hatten keinen Zugang zum Markt. Das Ganze ist immer weiter eskaliert. Vandalismus ist dem Ganzen bereits vorausgegangen. Und dann eben am 18. Dezember war es dann so, dass ein koordinierter Angriff stattfand auf mehrere Dörfer und die Christen aus diesen Dörfern vertrieben wurden. Damit nicht genug, das Ganze wurde natürlich den Behörden, der Polizei angezeigt, die untätig blieb, nichts gemacht hat. Am 2. Januar ist dann die nächste Angriffswelle erfolgt. Und jetzt geht es darum, dass wir verstehen, dass wir unseren Geschwistern zur Seite stehen und sagen, habt nun Geduld oder hart aus, liebe Brüder und Schwestern in dieser schwierigen Situation. Bangladesch. Ein Beispiel von vielen, in den letzten Monaten hat sich das gehäuft, enorm gewaltsame Angriffe gegen Menschen in Bangladesch, die sich zum Glauben an Jesus bekehren. So, da können Angriffe kommen von der muslimischen Bevölkerung dort oder auch von hinduistischer Bevölkerung. Hier bei Gonesh, bei dem Familienvater, war es so, dass er von Hindu-Extremisten in seinem Dorf angegriffen wurde. Er kam zum Glauben an Jesus, war so freudig darüber, sein Leben war fantastisch verändert, er hat den Segen Gottes auf seiner Familie erlebt und hat dann allen Menschen in seinem Dorf von Jesus erzählt. Die Menschen dort, die Dorfbewohner, haben ihn gewarnt, und nachdem er sich nicht hat einbremsen lassen, wurde er fast totgeschlagen. Und ich habe mehrere solche Berichte, gerade in den letzten Wochen und Monaten, wo Menschen in Bangladesch, die zum Glauben an Jesus kamen, so schwer verprügelt wurde, in vielen Fällen einfach, man hat gedacht, sie sind tot, sie lagen in ihrem Blut, und dann haben sie wie durch ein Wunder doch überlebt. Und auch für sie gilt heute Morgen, dass wir ihnen zurufen, hart aus. Und ich möchte das ein bisschen mit euch vertiefen, diesen Gedanken, weil der eingepackt ist in ein größeres Textfeld, wo hier Jakobus Kapitel 5, Vers 7 und folgende schreibt: Habt nun Geduld, also hart aus, Brüder und Schwestern, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen. Und das Wort Geduld, das bedeutet ein langes Ausharren in einer Situation. Bis ihr den Früh- und Spätregen empfange, habt auch ihr Geduld, Großmut, Langmut, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Und Jakobus macht das noch ein bisschen genauer im nächsten Satz. Also wenn er hier von Geduld spricht, dann meint er hauptsächlich Geduld miteinander. Ich weiß, das ist hier bei euch in der Gemeinde wohl nicht das Problem, aber es gibt Gemeinden, da ist das Problem, dass die Gemeinde mit am meisten dadurch geschwächt wird, dass Satan die Einheit der Gemeinde versucht zu stehlen. Und liebe Freunde, wenn die Einheit der Gemeinde zerstört ist, ist ein wesentliches Standbein unseres Glaubenslebens hat Schaden genommen. Und wenn wir uns das nicht zum geistlichen Ziel machen, zu sagen, es liegt an mir, was ist mein Beitrag dazu, dass die Gemeinde, dass die Einheit des Geistes in der Gemeinde wiederhergestellt wird? Was ist mein Teil dabei? Dass ich mich unterordnen muss? Wir haben dieses Jahr die schöne Jahreslosung von der Hagar in der Wüste, und der Engel begegnet ihr und gibt ihr ja praktisch die Hilfe Gottes in ihrer erbärmlichen Situation. Also Gott lässt sie nicht im Stich, und Hagar sagt dann sehr dankbar: Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, liebe Freunde, Gott sieht uns. Ich denke, das Entscheidende, es klingt ja auch sehr tröstlich, und es ist ja auch sehr tröstlich. Und wir könnten uns dann schön zurücklehnen und könnten sagen, ja, der Herr sieht mich in meinem Elend und in meiner Not und in meiner Bedürftigkeit und in vielem anderen auch. Ja, der Herr sieht die Hagar. Das Entscheidende in dieser Situation ist meines Erachtens nicht, dass der Herr die Hagar sieht. Ich denke, darüber sind wir gar nicht überrascht, denn Gott sieht auf alle Menschen. Und er sieht alle Menschenherzen. Nein, das Entscheidende ist, was Gott zu der Hagar in dieser Situation sagt. Und was sagt er? Es sagt, kehre um, geh zurück zu deiner Herrin Sarai. Vielleicht hat das die Hagar gar nicht so erwartet. Was hatte denn Gott im Sinn mit der Hagar? Hagar, wird immer wieder betont, ist eine ägyptische Magd. Wie sie zur Familie von Moses gefunden hat, von Abraham gefunden hat, wird uns nicht berichtet. Es gibt Möglichkeiten, das zu erklären, ist nicht der Gegenstand heute Morgen. So, sie ist eine ägyptische Magd, lebt bei Abraham, dem Vater des Glaubens, also in einer israelitischen Familie, die den Gott der Israeliten, Jahwe, anbetet. Der Plan Gottes für diese Hagar war, dass sie den wahren und lebendigen Gott Jahwe kennenlernt. Und deswegen hat er sie geführt in die Familie von Abraham. Jetzt war sie geflohen aus der Familie von Abraham. Und Gott wollte das Beste für sie. Er wollte, dass sie wieder zurückgeht zum Volk des Bundes und dort lernt unter Abraham, wer dieser wunderbare Gott der Israeliten ist. Und deswegen sagt er zu ihr, kehr um. Geh zurück an den Platz, den ich für dich vorbereitet habe. Und lieber Bruder, liebe Schwester, auch die, die heute Morgen zuschauen über die Kamera hier, dein Platz ist hier in der Gemeinde. Und dein Beitrag, dass diese Gemeinde den Willen Gottes tut, dein Beitrag ist nicht zu vernachlässigen oder irgendwie ersetzbar oder könnte durch irgendjemanden anderen ausgefüllt werden. Kleiner Seitenausflug. Wie geht's weiter? Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür, nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und ich habe hier den griechischen Begriff extra dazu geschrieben. Ausharren bedeutet, bildlich gesprochen, sich unter eine Last stellen und unter dieser Last bleiben. Das bedeutet ausharren. Wenn also Jakobus hier schreibt, habt Geduld, liebe Brüder und Schwestern, dann will er uns damit mitteilen, bitte bleibt unter dieser Last. Wenn wir jetzt hören von unseren Geschwistern in Indien und noch von weiteren, sie sind dort in der Region, sie bleiben dort in der Region, auch wenn sie noch nicht in ihre Dörfer zurückkehren konnten, aber sie bleiben unter dieser Last, unter die, so meinen sie, Gott sie gestellt hat, nämlich dort in der Region zu leben und das Evangelium den Menschen dort in diesen Dörfern zu bringen. Das ist ihre Last. Und Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und deswegen sagen unsere Geschwister dort, ja, wir bleiben unter dieser Last. Wir harren aus in dieser schwierigen Situation. Und unser Auftrag in dieser Situation ist, dass wir ausharren im Gebet. Ist das für uns eine Last? Ja, das ist manchmal echt schwer zu heben. Alleine schon die Entscheidung, dass wir sagen, ja, ich nehme jetzt diese Last auf mich. Und ich gehe mal weiter, damit wir noch ein bisschen mehr reingucken, wie es unseren Geschwistern geht. Demokratische Republik Kongo, also Zentralafrika. Über mehrere Jahre schon sind diese Angriffe dort vielleicht wichtig auch gleich zu sehen, 95% der Bevölkerung sind Christen. Also ein fast durch und durch christianisiertes Land. Gibt nicht viele Anhänger von Naturreligion oder Muslime, aber es sind muslimische Extremistengruppen, die dort die Dörfer, es gibt ja sehr viele Dörfer dort im Kongo, sehr viel ländliches Leben, die Dörfer dort überfallen und die Christen vertreiben. Einem jüngsten Bericht zufolge, das ist jetzt gerade erst mal ein paar Tage her, war es so, dass innerhalb, aufgrund von Angriffen islamistischer Gruppen, und hier der Pastor Paul ist einer von den Betroffenen, er ist hier in einem IDP-Camp, also Internally Displaced Persons, also ein binnenvertriebenen Camp von Flüchtlingen, wo er Familien betreut. Innerhalb von 2 Tagen mussten 100.000 Menschen fliehen. 95% davon sind Christen. Also Millionen von Christen auf der Flucht, dort in der Demokratischen Republik Kongo. Du liest davon gar nichts in den deutschen Medien, wie es den Christen dort im Kongo geht. Sie bitten, ich lese euch das mal vor, weil das die Worte sind, die unsere Brüder uns geschrieben haben. Jeden Tag gibt es neue Informationen, deshalb appellieren wir an alle zu sagen, Herr, richte deinen barmherzigen Blick auf diese beiden Provinzen, das ist Nord-Kivu und Ituri, in denen Christen leiden, aber auch die gesamte Bevölkerung leidet. Und auf all diese Menschen, die zerstreut sind und nicht mehr wissen, wie sie leben sollen. Eine Teamleiterin dort von uns schreibt, dass die dschihadistische Gewalt gegen die mehrheitlich christliche Bevölkerung in Nord-Kivu und den umliegenden Regionen seit Jahren zunimmt. Diese Entwicklung hat zu einer Massenflucht von mehr als 5,6 Millionen Menschen geführt. Eine der größten Flüchtlingskrisen der Welt. Und sie schreibt deshalb, wir rufen die weltweite Gemeinde Jesu dazu auf, für Gottes Trost für die Hinterbliebenen und für seine Versorgung, für seine Kirche unter diesen Umständen zu beten. Das wollen wir gleich dann im Anschluss tun für unsere Geschwister in der Demokratischen Republik Kongo. Wir sehen, ist auf Platz 37 im Weltverfolgungsindex. Es gibt dann nochmal 36 Länder, wo die Situation noch schlimmer ist. Liebe Brüder und Schwestern, es ist wichtig, dass wir regelmäßig hören von dem, wie es unseren Brüdern und Schwestern geht. Ihr kennt das ja, und ich habe das auch heute mitgebracht, unser Gebetsheft, das wir jeden Monat veröffentlichen mit diesem Gebetskalender auch drin. Heute ist das Gebetsanliegen Bangladesch, auch das Zeugnis von einem jungen Mann, der sich bekehrt hat in Bangladesch und deswegen schwer Gewalt erlebt hat, und nicht nur er, sondern auch seine Frau. Es ist wichtig, dass wir die Verbindung zu unseren Brüdern und Schwestern suchen und dann auch finden im Gebet und für sie einstehen. Wie es uns geht in dieser Situation, nochmal ganz kurz möchte ich darauf eingehen, weil das hier im Psalm so gut formuliert wird, Psalm 94. Wer wird für mich auftreten gegen die, die Böses tun? Das fragen auch unsere Geschwister. Weiß irgendjemand von uns? Betet jemand für uns? Wäre der Herr mir nicht eine Hilfe gewesen, so hätte wenig gefehlt und meine Seele hätte im Schweigen gelegen. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Gnade, Herr. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, erfreuten deine Tröstungen meine Seele. Und was sind diese unruhigen Gedanken? Die sind ja manchmal, wo ist der Herr? Jetzt ist die Not so groß, jetzt ist die Gewalt so schwer, ich habe Teil meiner Familie verloren. Jesus, wo bist du? Herr, wo bist du? Warum schreitest du nicht ein? Warum lässt du zu, dass die Gottlosen hier ihr Werk tun und uns überfallen, deine Gemeinde aufreiben und zerstören, uns vertreiben zu Tausenden und Hunderttausenden? Herr, wo bist du? Als viele unruhige Gedanken in mir waren, und so ein unruhiger Gedanke nennt hier der Psalmist: Herr, sollte mit dir verbündet sein der Thron des Verderbens, der Unheilschaft gegen die Ordnung. Du hast heute vorgelesen aus Psalm 119 von: Ich liebe deine Ordnungen, Herr. Die Ordnungen Gottes sind im Wort Gottes aufgeschrieben, nicht nur im Psalm 119. Und manchmal kommen dann wir, auch unsere Geschwister, in diese Frage hinein: Herr, wo bist du? Solltest du verbündet sein mit dem Thron des Verderbens? Manche Christen meinen tatsächlich, Gott schickt Satan vor, um die Drecksarbeit zu machen. Aber er lässt ja irgendwie zu, oder wie müssen wir das jetzt verstehen? Das ist ein Feind. Gegen den Feind muss man aufstehen. Er greift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und er stellt das als Frage, und natürlich ist die Antwort nein. Gott ist nicht verbündet mit dem Thron des Verderbens? Welche Gemeinschaft haben Licht und Finsternis, schreibt Paulus in Römer Kapitel 8. Welche Gemeinschaft haben Christus und Belial? Keine. Amen. Noch zwei Gebetsanliegen und dann komme ich schon zum Schluss. Drei Christen im Iran, Juni 2022. Die beiden Frauen, ehemalige Muslime. Und weil sie sich zu Jesus bekehrt haben und Hauskirchen gegründet haben und Hauskirchen geleitet haben, das tun in Iran viele Frauen, Gott sei Dank. Die Gemeinde wird stark getragen von Frauen dort im Iran. Diese beiden Frauen, 6 Jahre Haft. Sie haben nochmal Berufung eingelegt im August, aber auch der Berufungsgericht hat das abgelehnt. Sie müssen jetzt 6 Jahre Haft ableisten. Und ich muss euch nicht sagen, wie die Situation für Frauen und speziell auch für Christinnen im Iran im Gefängnis ist. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir jetzt eine Minute innehalten und für diese drei Geschwister beten, für die Malihe und für die Mina und für den Josef, die ja heute Morgen alle drei im Gefängnis sind. Und stell dir vor, du bist jetzt bei ihnen im Gefängnis, du bist jetzt neben ihnen. Herr Jesus, heute Morgen bringen wir die Malihe und die Mina und den Joseph im Iran in den Gefängnissen. Wir bringen sie vor deinen Gnadenthron. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du ihre Herzen stärkst. Herr, wenn sie heute Morgen ihre Augen heben zu dir, dass sie es erleben, dass sie von dir durch deine Gegenwart dort in ihrer Gefängniszelle gestärkt werden. Herr, dass sie erleben, dass du zu ihnen redest, dass sie mit neuem Glaubensmut in die nächsten Tage hineingehen, mit der Entschlossenheit in ihren Herzen, dein Wort mit Freimütigkeit zu reden. Hilf du ihnen auf in aller Schwachheit, da wo sie Schmerzen haben, Herr, heile sie, beschütze sie vor den bösen Menschen dort im Gefängnis, halte du deine Hand über sie, dass der Böse ihnen kein Leid antun kann. Darum beten wir, Vater, und wir glauben das und nehmen das auch von dir heute Morgen im Gebet im Namen Jesus. Segne unsere Geschwister durch deinen Heiligen Geist. Amen. Und so viele andere, für die wir beten müssen und beten wollen. Noch ein kurzer Blick auf einen Bruder, der von uns gegangen ist, der Gründer von Open Doors, Bruder Andrew. Und ich habe hier ein paar Zitate mitgebracht, was ihr hier lest. Er ist im September letztes Jahr im Alter von 94 Jahren gestorben. Er war bis zum letzten Atemzug, war er klar bei Verstand, hat sich immer wieder eingemischt bei Open Doors, immer wieder sich erkundigt, wie geht es meinen Brüdern und Schwestern, besonders in Pakistan, aber auch in anderen Ländern. Er war ein Mann des Gebets und als er gefragt wurde in einem Interview, was er anders machen würde, wenn er nochmal leben würde, sagte er, ich wäre viel radikaler. Halleluja! Das brauchen wir, liebe Freunde. Wir brauchen Entschlossenheit. Wenn wir nicht diese Entschlossenheit an den Tag legen, dann werden wir zwischen drei Situationen wählen. Entweder sind wir beschäftigt mit uns selbst. Oder wir sind beschäftigt mit unseren Umständen. Oder wir sind beschäftigt mit den Zielen Gottes für unser Leben. Und wenn du die Ziele Gottes für dein Leben kennst, und das ist ja kein Staatsgeheimnis, wenn du also diese Ziele Gottes für dein Leben kennst, dann braucht es nur eine einzige Eigenschaft. Und das ist eine Sache deiner Entscheidung. Und jetzt, wenn wir gleich aufstehen zum Gebet, vielleicht willst du das heute Morgen festmachen. Und diese eine Eigenschaft ist Entschlossenheit. Hast du ein geistiges Ziel vor Augen? Hast du es schon mal formuliert für dieses Jahr? Was ist dein persönliches Ziel mit dieser Gemeinde hier und was deinen Platz hier in der Gemeinde angeht? Ich habe nicht mit eurem Pastor gesprochen. Stimmt's, Amen? Wir haben das nicht vereinbart, dass ich das heute Morgen sage, nur damit das auch klar ist. Sondern das möchte ich euch sagen in dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für euch. Es braucht Entschlossenheit. Und deswegen habe ich jetzt hier zum Abschluss nochmal den Bruder Andrew eingefügt. Der sagte schon 1980, als Open Doors begonnen hat, nachdem wir mit der Sowjetunion nicht mehr so beschäftigt waren und den osteuropäischen Ländern, sondern bereits islamische Länder erkundet haben als Open Doors, sagte er bereits in den 80er Jahren, wenn wir als Christen den Muslimen in diesen Ländern nicht das Evangelium bringen, werden diese Muslime zu uns kommen nach Europa und sie werden uns Gewalt und Bomben bringen. Und damit meinte er natürlich nicht alle Muslime, sondern er meinte, das wird geschehen und es wird durch muslimische Extremisten geschehen, dass eben Angriffe, Bombenangriffe nicht nur hier in Europa, sondern in der ganzen Welt stattfinden. Das hat ja in den letzten 40 Jahren ganz enorm zugenommen, noch stärker in den letzten 20 Jahren. So, und das ist das, dass wir hinausgehen und jetzt das Evangelium verbreiten. Und er sagte, Gebet ist nicht die Vorbereitung für den Kampf, sondern Gebet ist der Kampf. Im Gebet wird bereits entschieden, was geschehen soll, dass der Wille Gottes sich offenbart und manifestiert. Und dabei sagte er im Gebet, totale, absolute Abhängigkeit von Gott war und ist der einzige Weg, auf dem wir auch nur das Geringste für ihn erreichen können. Lasst uns aufstehen. Wir beten jetzt noch gemeinsam, manche von euch mögen sich vielleicht zur Stimme machen, für unsere Geschwister, kurze Gebete für die Christen in Kongo, in Afghanistan, die immer noch in größter Bedrängnis sind, in Indien, in Nigeria und was der Herr dir aufs Herz legt. Und wir schließen dann von vorne ab mit dem gemeinsamen Vater unser. Lasst uns beten.